Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Johannes, bist einmal mehr du. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Dr. Johannes Fischer, bayerischer Notarassessor bei uns am DNI, eingesetzt in den Referaten für Immobilienrecht und bislang noch IPR, bald Immobilienrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht. Wir haben aber heute noch ein Gutachten dabei aus dem Immobilienrecht. Anlass war, dass du eine Anfrage bekommen hast zu dieser Konstellation, die wir gleich besprechen werden. Die hatten wir schon einmal im DNI-Report, und zwar schon vor über 10 Jahren, im DNI-Report 2016 auf den Seiten 51 fortfolgende behandelt. Das Thema und die Frage taucht aber immer wieder auf. Also ich kann mich auch aus meiner eigenen Gutachtenpraxis hier daran erinnern, dass ich den Fall schon mal hatte und du jetzt eben auch nochmal aktuell. Also diese Frage, die da drin steckt, obwohl das eine ganz alltägliche Konstellation ist, die scheint die Praxis immer noch zu beschäftigen. Also fangen wir gleich mal an. Wir haben folgende Konstellation. Es soll ein Immobilienkaufvertrag beurkundet werden und der Verkäufer kann leider kurzfristig nicht zur Beurkundung kommen. Verschiebung des Termins ist nicht möglich und man behilft sich jetzt damit, dass für den Verkäufer ein vollmachtloser Vertreter handelt. In dem konkreten Fall, den wir uns jetzt hier vorstellen, ist es so, der Verkäufer schickt einen Verwandten und sagt, der weiß von einem Bescheid, das ist alles unproblematisch soweit, der soll mich jetzt hier vollmachtlos vertreten. Man kann sich die Konstellation auch so vorstellen, dass der Verkäufer vom Käufer vertreten wird. Auch das ist denkbar. Für die Fragen, die wir jetzt hier behandeln, spielt es aber keine Rolle. Da wird sich jetzt kein großer Unterschied draus ergeben. Und jetzt ist es also so, in diesem Kaufvertrag ist, wie so üblich, eine Finanzierungsvollmacht für den Käufer enthalten, weil der Käufer also den Kaufpreis finanzieren muss und dazu eben die Immobilie, die er da erwirbt, mit einer Grundschuld belasten will. Und der Käufer bestellt dann auch kurz nach dem Beurkundungstermin des Kaufvertrages diese Finanzierungsgrundschuld. Und der Verkäufer genehmigt im Anschluss dann den Kaufvertrag nach, also sagt mit einem einverstanden, genehmigt den Kaufvertrag. Eine gesonderte Genehmigung der Grundschuld, die gibt er jetzt nicht ab. Also unterschreibt quasi beim Notar ein ganz übliches vorbereitetes Genehmigungsmuster, also drin steht, genehmige alle Erklärungen, die da in meinem Namen in dieser Kaufvertragsurkunde abgegeben wurden. Und jetzt geht es um die Vollziehung dieser Grundschuld im Grundbuch. Die soll im Grundbuch eingetragen werden und das Grundbuchamt hat jetzt Bedenken und sagt, naja, ob das jetzt alles so schon reicht, das wissen wir nicht genau. Wir hätten doch ganz gerne eine gesonderte, ausdrückliche Genehmigung dieser Grundschuld mit folgendem Argument, es sei ja doch bei der Bestellung von Grundschulden für betreute Personen, also wenn jetzt eine betreute Person verkauft, vertreten durch einen Betreuer auch so, dass nicht nur der Kaufvertrag genehmigt werden muss, sondern eben auch separat davon die Grundschuld. Also das ist so die Ausgangslage, die sich uns hier stellt. Der Notar, die Notarin hat ganz normal reagiert, so wie du und ich, glaube ich, auch reagiert hätten, wenn halt der Verkäufer kurzfristig nicht kommen kann. Man muss sich natürlich berufsrechtliche Fragen stellen, wenn jetzt hier mit Vertretern dann agiert werden soll. Aber das, denke ich, hat ja jeder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon mal gemacht, dass man dann halt einen der Beteiligten vollmachtlos vertreten lässt. Und jetzt gibt es aber plötzlich beim Grundbuchvollzug hier Schwierigkeiten, weil das Grundbuchamt sagt, wir tragen das Grundpfandrecht nicht ein, weil diese Grundschuld nicht separat genehmigt wurde. Es wurde nur der Kaufvertrag genehmigt, der eine Finanzierungsvollmacht enthält. Und die Frage, die sich jetzt hier an uns oder mit der wir uns jetzt hier beschäftigen, die lautet, werden jetzt auch die Finanzierungsvollmacht und das Finanzierungsgrundpfandrecht, also diese Grundschuld, wirksam, wenn der Verkäufer die Kaufvertragsurkunde genehmigt? Also reicht es hier, um diese Finanzierungsvollmacht und dann eben in der Folge auch das Grundpfandrecht wirksam werden zu lassen, wenn jetzt nur der Kaufvertrag genehmigt wird? Lieber Johannes, fang mal an, wie nähern wir uns diesem Fall?
Vielleicht erstmal kurz, welche Erklärungen sind alle in der Grundschuldurkunde enthalten? Das Grundbuchamt hat sich ja natürlich interessiert für die verfahrensrechtliche Bewilligung.
Paragraph 19 GBO.
GBO, wir sind hier im Bereich des formellen Konsensprinzips. Das Grundbuchamt prüft grundsätzlich erstmal nur, ob eine verfahrensrechtliche Bewilligung vorliegt. Aber uns interessiert noch mehr, was in der Grundschuldurkunde enthalten ist oder möglicherweise enthalten ist, nämlich auch möglicherweise die Erklärung, die materiellrechtlich auf das Zustandekommen der Einigung 873 BGB gerichtet ist.
Also Zustandekommen von Rechten an Grundschulden, man braucht halt die Einigung und die Eintragung im Grundbuch, das ist die materiellrechtliche Voraussetzung. Und bei der Grundschuld ja so ein bisschen unklar, wo genau diese Einigung eigentlich herkommt, aber wir brauchen sie jedenfalls, das ist klar. Ja.
Ob da eine Erklärung des Grundschuldbestellers in der Urkunde selbst ist oder ob das alles konkludent nebenher zustande kommt, das ist so ein bisschen unklar, aber jedenfalls einigen sich die Bank und der Eigentümer bzw. der Käufer dann auch materiellrechtlich auch auf die Bestellung der Grundschuld.
Und also diese Erklärung ist drin, ne? Das heißt, der Käufer hat dann sozusagen diese Erklärung abgegeben im Verhältnis zur Bank, dass er sagt, okay, da wird halt diese Grundschuld bestellt. Und auch als Vertreter des Verkäufers, also da haben wir eine Erklärung drin, das ist die materiellrechtliche Ebene, die grundbuchverfahrensrechtlich hast du schon genannt, ist die Bewilligung. Und die dritte Ebene ist?
Haben wir noch die Zwangsverstreckungsunterwerfung.
Also das ist dann was Prozessrechtliches.
Eine prozessuale Erklärung.
Also das sind so diese drei Ebenen, die wir quasi bei dieser Grundschuld zu beachten haben. Und hier wird jetzt eben aufgrund einer Vollmacht irgendwie gehandelt durch den Käufer. Und bei dieser Vollmacht ist halt die Besonderheit, dass derjenige, der die Vollmacht erteilt hat, also hier der Verwandte des Verkäufers, ja selber noch keine Vollmacht hatte, als er diese Vollmacht erteilt hatte. Also da haben wir sozusagen ein Handeln eben durch einen falsus procurator. Okay, und jetzt ist die Frage oder die Norm, die dann auch oft von den Kolleginnen und Kollegen, die Anfragen an uns stellen, hier genannt wird. Wie ist denn das eigentlich bei so einer Vollmacht und auch bei dieser Bestellung der Grundschuld mit dem 180 BGB? Also das ist ja so diese Norm, auf die es dann ankommt. Ich lese einmal den Wortlaut vor. Das ist was man doch immer mal wieder in der notariellen Praxis hat, dass man bei dem 180 BGB so ein bisschen ins Straucheln kommt. Klassiker ist die GmbH-Gründung durch den Vertreter. Aber hier haben wir es jetzt mal eben bei der Grundschuldbestellung. Da heißt es einseitiges Rechtsgeschäft. Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. Also jetzt kann man sich ja die Frage stellen, ja Moment mal. Also wenn jetzt dieser Verwandte hier eine Vollmacht erteilt hat an den Käufer, ist es nicht ein einseitiges Rechtsgeschäft und hatte der Verwandte nicht in dem Moment keine Vertretungsmacht? Also ist diese Vollmacht überhaupt in irgendeiner Form genehmigungsfähig oder ist es nicht von vornherein unzulässig?
Da könnte man erstmal überlegen, naja, die Vollmacht steht ja in einem Vertrag drin. Aber dass die Vollmacht in einem Vertrag enthalten ist, ändert erstmal nichts dran, dass es ein abstraktes, einseitiges Rechtsgeschäft ist. Der BGH hat mal im Kontext des § 111 BGB, da ging es ums Minderjährigenrecht, um eine vergleichbare Problematik, hat der BGH dann mal erwogen, dass der Vertrag und die Vollmachtserteilung eine Geschäftseinheit sein könnten nach § 139 BGB, was dann zur Folge haben kann, dass dieses gesamte einheitliche Rechtsgeschäft nach den Regeln über Verträge zu beurteilen ist. Ist was man sich überlegen kann, aber erstens brauchen wir es hier nicht und zweitens ist hier jedenfalls unklar bis zweifelhaft, ob hier die Vollmacht in ihrer Wirksamkeit wirklich auch von der Wirksamkeit des Vertrages abhängig sein soll und ob das wirklich so eng zusammenhängen soll. Es kann ja auch mal, also in unserem Fall jetzt stellt sich die Frage nicht, aber in anderen Fällen kann sich mal die Frage stellen, ob der Käufer möglicherweise schon vor Wirksamkeit des Vertrages auch ein Interesse haben mag von der Finanzierungsvollmacht Gebrauch zu machen.
Oder überhaupt von der im Vertrag enthaltenen Vollmacht. Also das ist ja durchaus auch sonst mal nicht so selten, wenn wir uns jetzt den klassischen Wohnungskaufvertrag vorstellen, da ist ja unter anderem auch mal eine Vollmacht drin, für den Erwerber jetzt schon irgendwie den Verkäufer bei der Wohnungseigentümerversammlung zu vertreten oder dergleichen. Also dieses Verhältnis von in einem Vertrag erteilter Vollmacht zur Wirksamkeit des Vertrages ist ja durchaus auch an anderer Stelle mal ganz interessant. Okay, aber wir sind jetzt quasi, wenn wir mal zurückkommen auf das Prüfungsschema für unsere Sache hier bei folgendem Punkt. Wir sagen, naja, wir schauen uns erstmal an diese Finanzierungsvollmacht, die da erteilt wurde, die der Verwandte des Verkäufers, also der nicht bevollmächtigte Verwandte des Verkäufers, dem Käufer erteilt hat. Habe ich bei dieser Vollmacht bereits ein Problem mit dem 180 BGB, sodass dann später die Erklärungen des Käufers in Ausübung dieser Vollmacht gar nicht, dass da gar keine Vertretungsmacht gegeben sein kann, weil eben diese Vollmacht als Rechtsgeschäft schon irgendwie sozusagen unwirksam ist. Ja. Bitte, was wird dazu vertreten?
Wir haben im Ausgangsfall ein Problem im 180, aber nur im Hinblick auf die materiellrechtliche Erklärung. Der 180 BGB gilt nur für die materiellrechtliche Vollmacht, die Vollmacht hinsichtlich der verfahrensrechtlichen Bewilligung und der prozessualen Zwangsvollstreckungsunterwerfung, die richten sich nicht nach 180. Da wird immer der Rechtsgedanke des 89 ZBO herangezogen.
Okay, also weil ich da sozusagen einfach nicht in dem materiellrechtlichen, zivilrechtlichen Bereich bin, sondern weil es darum geht, dass jemand bevollmächtigt wird, eine verfahrensrechtliche Bewilligung abzugeben oder weil jemand bevollmächtigt wird, halt die Zwangsvollstreckungsunterwerfung zu erklären, bin ich dann nicht im 180 BGB, sondern man wendet den 89 ZBO an. Der Wortlaut des 89 ZBO tut jetzt hier gar nicht so viel zur Sache, aber entscheidend ist sozusagen, dass wir sagen, auf diese Erklärungen findet der 180 BGB keine Anwendung. Das heißt, auch die Rechtsfolge des 180 BGB dass eine solche Vollmacht unwirksam wäre, die greift dann nicht.
Das heißt, wir haben eigentlich allgemeine Ansicht, dass solche prozessualen oder verfahrensrechtlichen Erklärungen grundsätzlich genehmigungsfähig sind.
Okay, aber wir haben immer noch ein Problem bei der materiellrechtlichen Einigung, also bei der Frage, was ist denn mit dem 873.1, wenn jetzt der Käufer als Vertreter des Verkäufers mit der Bank die materiellrechtliche Einigung über die Bestellung dieser Grundschuld herbeiführen will. Also auf der Ebene ist es durchaus noch ein Thema. Gut.
Da gibt es in der Literatur erstmal Überlegungen, ob man möglicherweise 180 BGB teleologisch reduzieren könnte.
Mhm.
Hat meiner Meinung nach schon ein bisschen was für sich, weil was ist der Zweck von 180 BGB? Zweck von 180 BGB ist, dass wenn ich als Empfänger dieser Willenserklärung, dieses einseitigen Rechtsgeschäfts, da will ich grundsätzlich wissen, ist die wirksam, ist die nicht wirksam. Der Gesetzgeber hatte damit natürlich zum Beispiel Kündigungen, Fristsetzungen, Rücktritt vor Augen. Da ist natürlich klar, dass das bei einer empfangsbedürftigen Willenserklärung eine untragbare Schwebelage für den Empfänger wäre, wenn der jetzt sagen würde, ja, ob die Kündigung jetzt wirksam ist, weiß ich nicht, mal schauen.
Ja, mal schauen, ob es noch genehmigt wird. Okay, ja, verstehe. Ja. Mhm.
Aber da kann man ja im Ausgangspunkt eigentlich schon sagen, bei der Vollmacht, die Vollmacht, die verleiht mir ja erstmal nur eine abstrakte Rechtsmacht als Empfänger dieser vollmachtserteilenden Erklärung. Und naja, während der Schwebelage, ich muss ja davon nicht Gebrauch machen. Da kann ich mich ja anders als bei der Kündigungserklärung, die ich bekomme, kann ich mich, wenn ich eine Vollmacht erteilt bekomme von einem Fallsprokurator, kann ich mich ja theoretisch erstmal entspannt zurücklegen und sagen, ja gut, dann warten wir mal ab.
Ja, also die Lage ist für mich jetzt jedenfalls als Empfänger dieser Erklärung nicht so unangenehm, wenn man jetzt mal den Vergleich mit der Kündigungserklärung zieht, wie eben bei einer solchen Kündigungserklärung. Also das wird durchaus in der Literatur auch vertreten, kommt jetzt aber wohl für die Lösung dieses Falles gar nicht so sehr darauf an, weil wir haben ja nach dem 180 Satz 1 BGB noch den 180 Satz 2 BGB. Unser Repetitor im Zivilrecht hat immer gesagt, Gesetz zu Ende lesen. Ja, immer einer seiner Merksprüche. Also lesen wir mal den 180 Satz 2. Da heißt es, hat jedoch derjenige, welchem gegenüber ein solches Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die von dem Vertreter behauptete Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts nicht beanstandet, oder ist er damit einverstanden gewesen, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht handele, so finden die Vorschriften über Verträge entsprechende Anwendung. Aha, da findet man sich jetzt schon drin wieder, weil wir haben ja hier auf der Seite des Bevollmächtigten, also auf der Seite des Käufers, jemanden, der zumindest ganz genau weiß, dass der Fallsprokurator hier handelt, dass der keine Vertretungsmacht hat, um die entsprechende Vollmacht zu erteilen. Also dem ist ja allein schon durch den Urkundeneingang und durch die Belehrungen durch den Notar oder durch die Notarin über das weitere Verfahren dann völlig klar, dass diese Vollmacht, die ihm jetzt erteilt wird, von jemandem stammt, der selber keine Vertretungsmacht hat.
Genau, und damit ist auch letztlich die Rechtfertigung, die methodische Rechtfertigung für eine teleologische Reduktion des Absatz 1 fällt damit ja letztlich weg, weil wenn der Gesetzgeber selbst das Problem gelöst hat in Satz 2, nämlich wenn ich als Erklärungsempfänger damit einverstanden bin, dann gebe ich ja zu erkennen, dass für mich keine unerträgliche Schwebelage besteht. Und wenn der Gesetzgeber selbst das Problem gelöst hat, dann besteht methodisch keine Notwendigkeit, da irgendwie im Wege teleologischer Reduktion am Gesetz rumzuschneiden.
Okay, gut. Aber das würde dann bedeuten, das wird ja auch ganz, ganz herrschend so verstanden, auch wenn man in die Handbücher reinguckt, dass wir hier dann bei dieser Vollmachtserteilung an den Käufer kein Problem mit 180 Satz 1 BGB haben, weil wir eben im Anwendungsbereich des 180 Satz 2 BGB sind. Dann leidet also diese Vollmacht, die dem Käufer erteilt wurde, nicht an diesem unheilbaren Mangel des 180 Satz 1. Also das kann man, glaube ich, als erstes Zwischenergebnis schon mal festhalten. Man muss sich jetzt wieder vielleicht diese Dreifaltigkeit der Grundschuld dann vor Augen führen, dass man sagt, die materiellrechtliche Ebene ist damit dann geklärt, weil ich dann eben hier im 180 Satz 2 BGB bin und für die anderen beiden Erklärungen, also für die verfahrensrechtliche Bewilligung, für die Zwangsverstreckungsunterwerfung gilt der 180 Satz 1 ja sowieso nicht. Das heißt, damit habe ich jetzt schon mal kein Problem. Bedeutet dann konkret, wenn jetzt der Verkäufer die Finanzierung, also die Erklärungen im Kaufvertrag genehmigt, dann wird damit auch die Vollmacht wirksam und damit ist dann diese Vertretungsmacht des Käufers bei der Bestellung der Grundschuld und bei allen Erklärungen, die darin enthalten sind, eben gegeben. Also das passt. Jetzt müssen wir uns aber noch auseinandersetzen mit diesem Argument, das Grundbuchamt hier genannt hat, nämlich wir wollen eine separate Genehmigung der Grundschuld, weil das beim Betreuer auch so ist. Ja, und hier wird irgendwie was durcheinander geworfen.
Im Betreuungsrecht gilt der Paragraph 1850 BGB, Nummer 1. Könntest du den kurz vorlesen?
Jawohl. Das ist vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich die Schriftfassung des Gutachtens anschauen, also den D&I-Report 2016, Seite 51 folgende, die Sie ja auf der Homepage des DNOI abrufen können, zu beachten, dass da natürlich noch die alten Normen vor der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts genannt sind. Da war es damals noch der 1821 Absatz 1 Nummer 4, jetzt ist es eben der 1850. Da heißt es, der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern die Genehmigung nicht bereits nach anderen Vorschriften erforderlich ist. Also zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern die Genehmigung nicht bereits nach anderen Vorschriften erforderlich ist.
Die 1850 BGB enthalten sozusagen ein Numerus Clausus, einen abgeschlossenen Katalog an Genehmigungstatbeständen, und der Gesetzgeber hat das in dem Fall klar festgelegt. 1850 Nummer 1, dass die Verfügung über das Grundstück, also die Grundschuld, der Genehmigung bedarf. Und deswegen ist das einfach aufgrund ausdrücklicher Anordnung des Gesetzgebers hier anders.
Ist aber sozusagen Lex Spezialis für die Fragen, für die Konstellation des Handelns eines Betreuers für den Betreuten. Das gilt jetzt nicht als allgemeiner Grundsatz für den Fall, dass ein Vertreter handelt. Ja.
Und ganz wichtig bei der, also das, was wir heute besprechen, das Gutachten, das ist gerade nach herrschender Meinung auch nicht auf die Thematik beim Betreuungsgericht oder beim Familiengericht übertragbar. Da entspricht es auch wirklich ganz herrschender Meinung. Also gab es jetzt neulich einen Ausreißer vom OLG Düsseldorf, aber trotzdem so weiter sichtlich herrschende Meinung, dass weiterhin die Grundschuld selbst der Genehmigung bedarf, ganz einfach aufgrund dieser ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung, und dass es gerade nicht genügt, dass die Finanzierungsvollmacht, Klammer auf, mit dem Kaufvertrag durch das Gericht genehmigt worden wäre.
Okay.
Das sehen auch die allermeisten anderen Oberlandesgerichte, Frankfurt, Köln, Zweibrücken zum Beispiel, sehen das auch weiterhin so. Zumal eine Genehmigung der Vollmacht, also wenn man sich überlegen würde, dass die Vollmacht genehmigt würde, da würden sich dann auch weitere schwierige Folgefragen stellen, ob das denn überhaupt geht, dass diese Vollmacht im Nachhinein genehmigt würde.
Du spielst an auf den Paragraph 1858 BGB, der heißt auch einseitiges Rechtsgeschäft. Da heißt es, ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Betreuer ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts vornimmt, ist unwirksam. Ja. Also da kann man sich dann vorstellen, wenn jetzt der Betreuer in der Kaufvertragsurkunde dem Käufer eine Finanzierungsvollmacht erteilt, dann hätten wir hier wieder so ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Betreuer dann ja ohne Genehmigung vorgenommen hätte. Und das wäre dann unwirksam. Also wenn wir jetzt dieser abweichenden Ansicht des OLG Düsseldorf folgen und sagen, es genügt, wenn das Betreuungsgericht den Kaufvertrag genehmigt, dann haben wir an der Stelle eigentlich auch nochmal ein Problem. Das wird allerdings wohl in der Entscheidung vom OLG Düsseldorf gar nicht gesehen.
Das wird allgemein in der obergerichtlichen Rechtsprechung nicht so richtig thematisiert. Deswegen einfach nur in der Praxis im Hinterkopf behalten, dass die Fälle der Nachgenehmigung des vollmachtlosen Handelns anders zu beurteilen sind als die Genehmigung des Betreuungsgerichts oder die Genehmigung des Familiengerichts bei Handeln des Vertreters.
Des Vertreters, des Betreuers
oder des
gesetzlichen Vertreters, je nachdem. Okay, also da hat sozusagen das Grundbuchamt gewissermaßen die falsche Schablone auf diesen Fall angelegt und jetzt hier gemeint, so wie es bei der betreuungsgerichtlichen Genehmigung laufen muss, muss es doch auch hier bei der normalen, ich nenne es mal so Nachgenehmigung, ich weiß, der Begriff ist ein bisschen untechnisch und umstritten, aber Sie wissen, was ich meine, liebe Kolleginnen und Kollegen, angewandt wird, das passt eben nicht ganz zusammen. Jetzt haben wir noch einen Punkt, der auch in dem Gutachten kurz angesprochen wird. Wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt der Verkäufer kommt und sagt, ich genehmige in Anführungszeichen den Kaufvertrag? Also was wird denn hier eigentlich genehmigt? Ist letztlich natürlich eine Frage der Auslegung und auch auf der praktischen Ebene eine Frage, wie werden diese Genehmigungserklärungen formuliert? Also ich habe es im Eingang ja schon bei der Darstellung des Sachverhalts ein bisschen geschildert. Man macht es dann ja üblicherweise so, dass man sagt, der Verkäufer genehmigt alle in seinem Namen von dem vollmachtlosen Vertreter abgegebenen Erklärungen, also so ein bisschen so eine Catch-all-Klausel. Ja. Wenn man jetzt nur formulieren würde, genehmigt den Kaufvertrag, dann hätte man da eben einen gewissen Auslegungsbedarf. Selbst dann würde man aber wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, im Wege der Auslegung, dass damit auch die im Kaufvertrag enthaltene Finanzierungsvollmacht gemeint sein soll, die hier eben dann mitgenehmigt wird.
Zumal der Verkäufer ja aufgrund der Pflicht zur Mitwirkung an der Finanzierung ja auch verpflichtet ist, diese Vollmacht zu erteilen oder an der Grundschuld mitzuwirken und sich ja gerade pflichtwidrig verhalten würde, wenn er nur den Kaufvertrag, aber nicht die Finanzierungsvollmacht genehmigen würde. Aber in der Praxis ist es ja zum Glück so einfach, dass die Beteiligten nicht ihr eigenes Genehmigungsmuster mitbringen, sondern dass
es in der Regel ist es vorbereitet, ist richtig, ja. Stimmt, zum Glück, ja. Und dann ist noch so die letzte Frage, was ist denn jetzt die Folge der Genehmigung dieser Finanzierungsvollmacht? Also wenn man davon ausgeht, der Verkäufer kommt und genehmigt jetzt also alle Erklärungen, die in seinem Namen abgegeben wurden, also er genehmigt auch die Finanzierungsvollmacht, dann ist ja aus, also BGB-AT, ab wann gilt die Genehmigung? Wie wirkt die? Was kann man dazu noch den Kolleginnen und Kollegen mitgeben?
Da hilft ein Blick in 184 BGB.
Jawohl, ich habe es schon offen. Paragraph 184 BGB Absatz 1. Die nachträgliche Zustimmung, Klammer auf Genehmigung, wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.
Das gilt grundsätzlich auch für einseitige Rechtsgeschäfte. Da wird nur sozusagen fallgruppenbezogen und interessenbezogen eine Ausnahme gemacht im Einzelfall, wenn die Rückwirkung berechtigten Interessen Dritter widersprechen würde. Beispielsweise, wir zitieren da ein Urteil des BGH, dass natürlich eine Nachfristsetzung nicht extunkt genehmigt werden kann und auch im Übrigen zum Beispiel bei Rechtsgeschäften, die innerhalb einer bestimmten Frist vorgenommen werden müssen, also fristwahrende Rechtsgeschäfte, da kann es natürlich nicht angehen, dass das irgendwie ein falsches Prokurator innerhalb der Frist vornimmt und dann erst sehr, sehr viel später dann derjenige, der daran gebunden ist, dann die Genehmigung dazu erteilt, weil die Frist ja gerade den Sinn und Zweck hat, dass nach Ablauf der Frist klar ist, ob diese fristgebundene Erklärung vorgenommen wurde.
Okay, also mit anderen Worten, in dem Moment, in dem das dann genehmigt wird, alles in Ordnung. Sowohl die Zwangsverstreckungsunterwerfungserklärung als auch die Eintragungsbewilligung als auch die materiellrechtliche Erklärung zur Herbeiführung der Grundschuld, alles dann mit Rückwirkung entsprechend wirksam. Oder?
Genau, das heißt, wir brauchen im Ergebnis einfach nur die Genehmigung des Kaufvertrags, nicht die Genehmigung der Grundschuld, es sei denn, in der Grundschuld wäre ausdrücklich auch wieder als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt worden.
So wird es aber in der Regel nicht sein.
Also wenn man so wird es in der Regel nicht sein.
Wenn man sich diese Grundschuldformulare dann anguckt, wie die formuliert sind. Aber da kommt es dann schon so ein bisschen darauf an, dass man sich den Urkundseingang dann irgendwie klar macht an der Stelle. Dass man dann sagt, okay, hier handelt jetzt der Käufer in Ausübung der ihm im Kaufvertrag erteilten Vollmacht, Klammer auf, die noch genehmigt werden muss, Klammer zu. Ja. Aber das ist natürlich schon die Frage, wie, worauf beruft sich jetzt hier der Käufer, wenn er diese Finanzierungsgrundschuld bestellt?
Ja. Er müsste sich nämlich nicht auf die Vollmacht berufen, sondern er könnte theoretisch auch wieder bei der Grundschuld, falls das Prokurator für den Verkäufer handeln und sich entscheiden, sich nicht auf die Vollmacht zu berufen. Wenn das so wäre, dann bräuchten wir natürlich auch wieder die Nachgenehmigung zur Grundschuld.
Ja, das ist logisch. Also vielen Dank, Johannes, für die klaren Ausführungen jetzt hier auch zu diesem Sachverhalt. Du hattest es ja auch kürzlich mal einem Kollegen nochmal erläutert, wobei die Bearbeitung der Anfrage dann ja zugegebenermaßen recht schnell ging. Man konnte ja verweisen auf dieses alte D&I-Reportgutachten, das wir auch nochmal auf Aktualität überprüft haben und das auch so, wie wir es jetzt geschildert haben, nochmal dem entspricht, was heute auch in der Literatur dazu geschrieben wird. Für die Praxis ist es so, letzten Endes, klar, wir haben das alle, denke ich, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Urkundspraxis schon mal so gehabt, dass man sagt, da kommt halt kurzfristig einer nicht, der wird vertreten durch den anderen. Aber gerade so in dieser Konstellation Kaufvertrag, Finanzierungsvollmacht und dann Handeln aufgrund dieser Finanzierungsvollmacht bei der Bestellung des Finanzierungsgrundpfandrechts, da steckt schon ein bisschen was drin. Also ganz so einfach ist es dann eben nicht, vor allem, wenn man sich es mal so differenziert anschaut und sagt, okay, bei der Grundschuld habe ich eben die materielle Ebene, ich habe die grundverfahrensrechtliche Ebene, ich habe die Zwangsverstreckungsunterwerfung und dann diese Frage, was mit dem 180 BGB, wie ist es vielleicht bei Fällen, die ähnlich sind bei der betreuungsgerichtlichen Genehmigung? Und wir haben ja auch hier gesehen, dass das Grundbuchamt dann da auch nicht so den ganz schnellen Durchblick hatte und so gewisse Zweifel hatte, wie das eigentlich sein kann. Aufpassen muss man eben darauf, dass man dann bei der Formulierung der Urkundseingänge keinen Fehler macht und sich daran überlegt, okay, es sollte schon immer auch aufgrund dieser Vollmacht dann gehandelt werden bei der Grundschuld, dass man da nicht versehentlich noch ein Genehmigungserfordernis produziert. Ja. Weil das wirkt auf den ersten Blick, finde ich, wirkt es so, als wäre das dasselbe, ist es aber eben nicht. Also wenn wir jetzt den Käufer dann haben und der sagt, ich nach dem Motto, naja, dann bestelle ich jetzt halt die Grundschuld auch einfach so im Namen des Verkäufers, dann muss ich es natürlich schon nochmal separat genehmigen lassen. Nicht so, wenn der Käufer sagt, ich bestelle die Grundschuld in Ausübung der Vollmacht, die mir im Kaufvertrag erteilt wurde. Dann genügt die Genehmigung des Kaufvertrags.
Und was ja auch noch dazu kommt bei der Grundschuld, ist, dass der Käufer ja auch noch im eigenen Namen handelt. Also der gibt die ähnlichen Erklärungen und vor allem ja auch die Zwangsverstreckungsunterwerfung ja auch noch im eigenen Namen ab. Also haben wir durchaus einige Erklärungen, wo wir differenzieren müssen, verfahrensrechtlich, materiellrechtlich im eigenen, im fremden Namen.
Okay, prima. Also für die Praxis kein großer Änderungsbedarf natürlich, aber es ist jedenfalls mal die Gelegenheit, sich ein bisschen mehr mit dieser Konstellation zu befassen. Was passiert, wenn bei so einem Kaufvertrag einer der Beteiligten kurzfristig nicht kommt und da ist eine Finanzierungsvollmacht drin mitsamt anschließender Grundschuldbestellungsurkunde. Vielen Dank, Johannes, für die Mühe nochmal und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Weiterhin viel Spaß in der Praxis und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.